ARD.
Der Aufstiegskampf lebt. Lok, Rostock und Cottbus punkten.
Der Abstiegskampf lebt. Dresden holt wichtige Punkte gegen Darmstadt.
Und der Abstiegskampf bebt. Magdeburg, Aue und Chemie verlieren erneut und rutschen weiter ab.
Hey, was ist denn hier los?
Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer.
Unverschämt, an mir so eine Frage zu stellen. Schau ihnen in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Fragen Sie mich vernünftig, kriegen Sie vernünftige Antworten.
Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ist einfach lächerlich.
Dreckschwein.
Im Osten geht die Sonne auf. Der Fußball-Podcast von Sport im Osten.
Das erste Frühlingswochenende liegt hinter uns, Männer. Habt ihr es genossen? Habt ihr gelebt? Habt ihr was gespürt?
In vollen Zügen.
Boah, ich hab's so gefeiert. Ich hatte eine herrliche Fußballwoche und habe meinen ersten richtigen Frühlingstag in Mailand erlebt, letzte Woche, Donnerstag. Weil ich mit dem BVB da war, in Bergamo. Und das setzte sich dann fort hier in Deutschland. Das war fantastisch und auch das ganze Wochenende. Das war herrlich, oder?
Ja, das war wirklich überragend. Wir haben Samstag Geburtstag gefeiert.
Du musst direkt wieder flexen, ey,
ne? Meine Älteste ist 11 geworden und das war den ganzen Samstag nur draußen sitzen, Bierchen trinken, Spaß machen, Freunde begrüßen. Ein sehr schöner Tag.
Bist du dann so jemand, der direkt schon wieder die kurze Hose rausholt, oder?
An dem Tag noch nicht. Dafür war es wirklich noch nicht warm genug, aber ansonsten schon Kandidat für so schnell wie möglich, ja.
Ja.
Ich finde es auch frech, dass deine kurze 11 wird und schon draußen sitzt und Bierchen trinkt mit dir, muss ich sagen.
Ja. Ja, sie hat mich überredet. Ich wollte eigentlich nicht.
Also. Und deswegen bist du heute mit dabei. Das passt zu meiner Vorstellung. Heute nämlich mit am Start einfach nur der fleischgewordene Klassiker, Alex Küpper.
Sehr schön. Ja, Klassiker spielt bei mir auch eine gewisse Rolle, denn der Mann, um den es jetzt geht, der sitzt zwischen Umzugskartons und ist zukünftig unser ganz persönlicher Elbklassiko, Gregor Rühl.
Oh, schön. Ja, und der Mann hat eine tolle Stimme, er bringt Emotionen rüber und eine gute Show liefert er sowieso auch immer ab. Ich lege mich fest, hätte er beim ESC-Vorentscheid mitgemacht, dann würde jetzt nicht Sarah Engels am 16. Mai nach Wien fahren, sondern nur einer und das ist ja wohl Paddy Fritsche.
Was für einen Musikgenre würdet ihr mir zuschreiben? Mit was würde ich beim ESC einreiten, was denkst du?
Hip-Hop.
Hip-Hop?
Hip-Hop oder Schlager?
Ich wollte gerade sagen, Schlager.
Nee, ja, vielleicht mit Xaver zusammen, aber nee. Also,
Schlager-Fritsche.
Nee, also Schlager ist so, boah, ich glaube, also es wäre bei mir irgendwas Elektronisches, deswegen so, also...
Zwischen Erzgebirge und Elbflorenz kommentiere ich euch was weg.
Alter. Ja, das ist geil.
Ich möchte bitte diesen Podcast heute beenden. Schlager ist es. Boah, ist das schlimm, ey. Nee, aber ich muss auch sagen, ESC geht an mir eh immer vorbei. Aber selbst das habe ich mitbekommen, muss ich sagen. Also, ne, Hauptsache Alessio geht's gut und Sarah Engels beim ESC. Das habe ich so.
Ich war ganz verwundert. Was steht dir jetzt auf einmal da auf der Bühne? Und ich habe da, was habe ich da nicht mitbekommen?
was ist denn das? Aber wir haben uns ja eh schon mal kulturell so in die Nesseln gesetzt, ne? Küppi letzte Woche. Thema Kai Pflaume und so. Also wir haben natürlich alles an Feedback aufgesammelt und wissen jetzt bestens Bescheid. Wir sind wieder voll integriert jetzt im 90er-Jahre-Trash-TV. Wir haben alles mitbekommen.
Ja, absolut. Da waren wir nicht ganz korrekt, ne? Wir sind ein bisschen durcheinander gekommen mit Herzblatt und nur die Liebe zählt, aber das passiert. Wir sind ja auch alle sehr jung, das war ja vor unserer Zeit.
Ja, bei so viel Liebe, richtig, aber da kann man auch schon mal durcheinander kommen, ne? Da
kann man durch.
Bei Kai Pflaume werde ich eh immer wuschig, deswegen.
Ja, wie war denn dein Samstagabend, Gregor? Weil ich wollte eigentlich immer so generell eigentlich so Happy Vibes streuend hier rein fragen, was ihr am Wochenende so gemacht habt. Aber bei Gregor weiß ich, der war ja in Dortmund. Deswegen die Frage, ne, Thema Klassiker, wie geht's uns denn, Herr Meisterschaftskampf?
Naja, gut, wenn du es jetzt positiv drehen willst, dann kannst du jetzt sagen, du hast jetzt ganz viel Zeit, um die neue Saison vorzubereiten. Ne? So habe ich mir das mal positiv da rausgedreht. Und ja. Braucht man nicht viel zu sagen, ist leider alle Saisonhoffnungen sind weg.
Ja, deutsche Lok Leipzig, ne? Bayern München, kann man fast so sagen, ey. Küppi, die Frage ist bei dir natürlich gerechtfertigt. Du warst auch im Fußballstadion, aber zumindest nicht so in der Belletage, was so die Qualität angeht, glaube ich, ne? Wo warst du am Wochenende? Nee,
das stimmt. Ich war, wie gesagt, Samstag zu Hause, um Geburtstag zu feiern. Und gestern war ich in Schweinfurt gegen Saarbrücken. Also ein Spiel mit großer Bedeutung auch für den FC Erzgebirge Aue. Können wir ja nachher nochmal im Detail drüber sprechen. Aber vorab kann ich euch schon mal eine lustige Geschichte aus der Halbzeitpause erzählen, weil ich da an der Tribüne entlang gegangen bin und dann kam der Stadionsprecher vom FC Schweinfurt zu mir und sagte, ey, guck mal hier ganz kurz, da oben ist mein Kumpel. Und dann kam der runter und stellte sich vor als Julian, schöne Grüße an dieser Stelle, aus Chemnitz, hört jede Folge, im Osten geht die Sonne auf und saß da in Schweinfurt auf der Tribüne und hat sich gefreut, ja. Und er hat gesagt, ich wünsche mir natürlich, dass Saarbrücken das Ding gewinnt. Ich sage, du weißt schon, dass das dann nächstes Jahr für den CFC, wenn man Ambitionen hat, noch viel schwieriger wird, wenn Aue runterkommt, sagt er, ist mir scheißegal. Wir mussten uns von denen so viel anhören, die müssen runter. Also da war schon eine Menge Herzblut dabei, himmelblaues Herzblut.
Ja, das ist, und ich meine, bei denen aktuell läuft ja auch, ne? Also das ist ja jetzt, ja. Also sportlich zumindest, wird sich da auch schon intensiv, um mit Gregor Rühls Worten weiterzumachen, auf die neue Saison vorbereitet, glaube ich. Also in der Saison ist schwierig, aber den Flow aktuell, den kann man durchaus mal mitnehmen, ja. Ich war in Dresden und Aue, also kann auch sagen, ach, zwei Herzen schlagen da in meiner Brust, also rein stimmungslagenmäßig und rein von der Emotion und auch von der fußballerischen Finesse, aber da können wir auch noch in Ruhe später drüber sprechen. Wir wollen uns erstmal auf die Fans konzentrieren, denn wir haben euch ja gefragt, was so an Fanaktionen so euch irgendwie so im Kopf geblieben ist. Und da waren wieder Kommentare dabei, Gregor. Wir haben uns da wieder teilweise scheckig gelacht, wenn da wirklich Leute ihre ganze Fan-Lebensgeschichte auspacken und die ist einfach entertaining ohne Ende, ne? Also, und also, es ist schon gut.
Also wir haben natürlich da wirklich sehr viel bekommen. Man kann sich das auch alles mal durchlesen bei Spotify in den Kommentaren. Da habt ihr wirklich sehr schön geantwortet. Macht das bitte weiter so. Ich fand natürlich besonders schön das erwähnte Spruchband von Hansa Rostock bei einem Spiel gegen Dynamo Dresden 2006. Da hieß es, das Schlimmste am Sommer seid ihr an unseren Stränden. Das ist natürlich, ja, kann man mal so stehen lassen. Und Küppi, du hast aber auch noch eine schöne Geschichte rausgesucht.
Ja, Markus Bunn hat uns geschrieben mit zwei Geschichten. Die erste ist Groß Asbach 2015 in Dresden, 150 Gästefans, chancenlos natürlich gegen den K-Block und dementsprechend mit dem Spruchband, könnt ihr bitte zwei Minuten ruhig sein, damit man uns auch mal hört. Also eine Menge Selbstironie bei den Jungs und Mädels aus Asbach. Ganz lustig. Und Markus Bunn erzählt noch die Geschichte von den Young Boys Angermünde im Jahr 2019. Wo er zusammen mit vier Freunden den eigenen Verein bei einem Hallenturnier kritisiert hat, weil das Trikot nicht den Vereinsfarben Blau und Gelb entsprach. Gegen orangene Trikots fanden alle witzig, weil unsere Gruppe halt auch nur aus fünf Leuten bestand. Also sehr schöne Geschichten, die da erzählt wurden in den Kommentarspalten. Ja,
macht immer wieder Spaß. Wie habt ihr so im Nachhinein, weil ich musste auch an Groß Asbach denken letzte Woche, als die Frage kam, wie habt ihr so diesen Stin noch im Kopf, Küppi? So Groß Asbach, weil ich fand das eigentlich immer lustig. Das war halt, irgendwann war es so überspielt, fand ich. Aber dieses eine Jahr, so, das, so dieses kleine Dorf ist überall und überall irgendwo sympathisch. Und Andrea, hast du Lust zu spielen, ne? Weil Andrea Berg, der immer wie Schlager wieder, der Kreis schließt sich.
Oh ja, die große Schlagerfolge.
Andrea, wo bist du? Andrea, wo bist du? Hast du Lust zu spielen? Tief in deinen Träumen werden wir uns lieben. Groß Asbach war eine gute Erinnerung dran, ey.
Ja, das war natürlich wirklich lustig, aber ehrlicherweise ist Groß Asbach auch immer nur dann lustig, wenn da wirklich so Fangruppen wie Dynamo hinkommen, dass da ein bisschen was passiert. Also ich war ja ein paar Mal da, war jetzt auch diese Saison schon ein paar Mal in dem Stadion, weil Stuttgart 2 dort ja seine Heimspiele austrägt. Und das ist schon, ja,
dann ist es
eine andere Form von dritter Liga. Von daher, ja.
Ich finde, dieser Name des Vereins klingt so ein bisschen wie so ein Ort, wo man in der siebten Klasse zur Klassenfahrt hingefahren ist.
Jo, komm, wir fahren in
die Sonnenhof Groß Asbach. Alle immer 250 Euro überweisen und dann fahren wir auf den Sonnenhof Groß Asbach. Fertig, aus.
Ja. Stimmt, das ist so. Und da hast du so eine viereckige Bungalow-Anlage. Genau. Rechts daneben ist so ein altes Schreberbad, so völligst versifft. Wo du mit dem
Minigolf-Anlage hat auch schon die besten Zeiten
genau,
hinter sich.
Ja, genau. Da sind nur noch 16 Löcher bespielbar von diesen 18. So der Sonnenhof Groß Asbach. Vielleicht gibt es den auch genauso. Nein, dann liebe Grüße, wir machen uns nicht drüber lustig. Aber andere kleiner Ort, der auch letztes Jahr vor allem für Furore gesorgt hat, Gregor, der war in deinen DMs. Du hattest einen Greifswald-Fan am Start, ne? oder irgendwie getroffen in Halle? Erzähl einfach selber am besten.
Er hat mir geschrieben, dem Wochenende schon davor, das war der Robin, und der war ganz alleine mit seinem Greifswalder FC in Halle. Und er hat geschrieben, nachträgliche einsame Grüße aus dem Auswärtsblock in Halle. Zum Spiel gibt es wenig Interessantes zu sagen, lediglich eine kleine Anekdote zur Verpflegungssituation. Da ich der einzige Gast war, zumindest im Stehplatzbereich, wurde selbstverständlich kein gastronomisches Angebot aufgefahren, weshalb ich mich an den Bereichsleiter wenden sollte. Ich sprach ihn an und bekam ein höfliches: Gib mir 10 Euro und ich hole dir was Feines. Alkohol? Ja, nein. Ich sagte, gerne ein Radler und Pommes. 5 Minuten kam er mit Fanta und einer Bratwurst wieder. Als ich ihm sagte, dass ich Vegetarier sei, biss er mit den Worten: Du weißt gar nicht, was gut ist, in die Wurst und gab mir die Fanta. Rückgeld gab's keins. Nach dem Spiel traf ich ihn wieder und bekam kommentarlos mit einem wohlwollenden Nicken eine Portion Pommes für den Heimweg.
Okay, das ist ja dann sogar noch ein sehr schönes Ende.
Ja, wollte gerade sagen. Aber wir wissen ja,
Jochen Schweizer Erlebnisgutschein alleine im hallischen Auswärtsblock.
Ja, da musst du auch ein Spruchband auslegen, glaube ich, ne? Da musst du auch sagen, könnt ihr bitte mal alle leise sein, damit man mich alleine mal kurz 2 Minuten.
Ja, der hätte sich dann aber den Bereichsleiter auch noch in den Block holen müssen. Damit kannst du mal kurz das Spruchband noch mithalten. Danach kannst du wieder weg.
Die Arme zu kurz, weil du alleine. Ja, schön, ey, beste Laune. Beste Laune. Was ich auch cool fand, wir hatten ja gerade, ne, Thema Wurstwaren und Hallischer FC, da wissen wir ja, es geht nur zusammen. Liebe Grüße, Hashtag nur zusammen. Ne? Da haben wir auch schon drüber geschmunzelt vor 3-4 Wochen. Energie Cottbus war jetzt auch aktiv bei Sport im Osten, bei Instagram tatsächlich, hat dieses Reel kommentiert, wo es um dieses Feigenblatt-Reformwelle ging in Richtung Aufstiegsreform, weil die Cottbusser ja auch durchaus schon hier und da mal unterwegs gewesen sind in unsäglichen Relegationsspielen und haben da einfach drunter geschrieben, Fakt, also auch der Profibereich inzwischen hält da weiterhin zusammen und zeigt das auch öffentlich, finde ich ganz cool. Und wir kippen weiter ab, weil auch schon mal Relegationsspiele gespielt hat der FSV Zwickau, Küppi. Aber nicht nur der FSV, sondern auch die Halde lebt.
Die Halde lebt, genau. Und der FSV hat Großes vor in den nächsten Tagen, explizit am 17. März. Da jährt sich nämlich eins der größten Spiele der Vereinsgeschichte des FSV beziehungsweise seines Vorgängerclubs zum 50. Mal. 17. März 1976 gegen Celtic Glasgow vor 40.024 Zuschauern im Westsachsenstadion. Der FSV setzt sich durch und zieht ins Halbfinale des Europapokals der Pokalsieger ein. Und an diesen Tag soll jetzt erinnert werden mit einem Fanmarsch und mit einem Crowdfunding unter dem Motto 50 Jahre Europapokal. Die Halde muss wieder beben. Startet dieses Crowdfunding, das dann für verschiedene Zwecke eingesetzt werden soll, ein Legendeneck, das Westsachsenstadion soll aufgehübscht werden, verschiedene Plakatwände im Innenstadtbereich, also da haben sie eine Menge vor, was Historien und Traditionspflege angeht, da sind sie ja sowieso sehr aktiv in Zwickau in den letzten Jahren, also wirklich ein großes Engagement seitens der Fanszene und auch des Vereins in den letzten Jahren und ja, einfach eine schöne Idee, da aktiv zu werden und dieses 50-jährige Jubiläum in diese Tradition zu stellen und da zu versuchen, Geld zu sammeln. Es sollen eben 40.024 Euro zusammenkommen, angelehnt an die damalige Besucherzahl. Ja, und dann wünschen wir viel Erfolg und freuen uns auf den 17. März, wenn die Zwickauer Fans durch Zwickau marschieren und sich darüber freuen, dass damals Celtic Glasgow besiegt wurde.
Ja, und kleine Empfehlung nochmal, es ist ein herrliches Rabbit Hole, wenn man sich mal in diese Saison reinarbeiten will. Ich habe das mal gemacht vor ein paar Monaten. Die haben ja gegen Panathinaikos Athen gespielt, die haben gegen Florenz gespielt. Jürgen Kreu ist ja jetzt auch, also die Torhüter-Legende von damals, er ist ja auch so ein bisschen Schirmherr von dieser Crowdfunding-Aktion. Der hat halt auch damals, ich glaube gegen Florenz, hat er dann den entscheidenden Elfmeter noch reingehauen und so. Also das sind wirklich legendäre Spiele gewesen und schöne Geschichten. Und da gibt es auch teilweise bei YouTube gibt's noch schöne Beiträge und so. Also richtig, richtig gut.
Ja, und wenn es ganz gut läuft, dann singt Niedern Dodeleben, Gregor, zum Jubiläumstag.
Ja, du warst gestern so durch meine Reels gescrollt, ne? Auf den Sonntag, wie man das dann so macht. Und auf einmal war dann so eine Mannschaft in der Kabine und fängt an, irgendwie von an Mike Hantereit, es tut mir leid, Pocahontas zu singen, aber bei Pocahontas singen sie nicht Pocahontas, sondern es tut mir leid, BSV. Und gemeint ist damit der BSV 79 Magdeburg, den hat der TSV Niederndodeleben nämlich auswärts 6-1 geschlagen in der Landesklasse 2 und das dann doch mal direkt genutzt, um in der Kabine was Schönes zu schmettern. Thema Schlager, da sind wir doch wieder. Und ja,
unglaublich,
das ist offensichtlich direkt viral gegangen, sodass es mir sogar reingespielt wurde. Also,
aber die machen das häufiger, habe ich gesehen. Hast du dich da mal so ein bisschen durchs Profil durchgearbeitet? Also die haben da einige Videos, die zumindest so im ersten Frame oder irgendwie so vom Titelbild her so aussahen wie, guck mal hier, Niederndodeleben. Ich habe beim Aussprechen dieses Namens extrem Probleme auch, ne?
In dieser Region, wir hatten ja letzte Woche schon über Ottersleben, Oschersleben, Aschersleben ja, gesprochen.
Da lebt alles, ja.
Da oben in
die Auf- und Abstiegskampf.
In der Börde, da geht's ab.
Da geht's richtig rund. Das ist ein Thema, so Auswärtssieg feiern, kann ich euch sagen, hat die SG Auglick Pegau 2 in der Kreisliga A Leipzig nicht. denn mir hat Lukas geschrieben, genau von diesem Zungenschnalzverein, und hat gesagt, wirft bitte mal einen ganz genauen Blick auf unsere Heim- und Auswärtstabelle. Und das ist wirklich völligst Wahnsinn. Also Heimtabelle, die SG Auglick Pegau 2 mit 17 Punkten souveräner Tabellenführer. Auswärtstabelle 0 Punkte, 6-30 Tore. Ui. Da fragst du dich.
Ja, die stecken die Reisestrapazen nicht weg.
Ja, wahrscheinlich. Also da bitte mal Stellungnahme, gerne von anderen Spielern, die da auch spielen. Wie reist ihr an? Was sind da so die Bedingungen, mit denen sich da irgendwo vorbereitet wird? Was ist euer Rasen? Also habt ihr, also was macht euch so heim? Das ist ja völlig absurd.
Ich tippe irgendwie auf so eine Geschichte, Samstagnachmittag immer Heimspiele, weil, keine Ahnung, sonntags der Platz gesperrt ist oder so, und Auswärtsspiele immer sonntags morgens um 10. Und dann weißt du ja ganz genau, da funktioniert gar nichts, weil Samstagabend ein bisschen was passiert ist.
Wir hatten gestern noch Termine.
Das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Also 0 Punkte und also Wahnsinn. Entsprechend natürlich auch Abstiegskampf so oder unteres Tabellendrittel, glaube ich. Ne? Weil wenn du halt auswärts nur die Hucke voll bekommst, das ist ja auch irgendwann so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ne? Jetzt bereiten die sich aufs nächste Auswärtsspiel vor und die wissen, du, wir haben eh noch keins gewonnen. Und wir haben bisher 30 Gegentore kassiert, also 6 gemacht. Du fährst ja schon mit so einer Ulle irgendwo hin, weißt du? Also du bist ja schon schlecht gelaunt, wenn du ankommst.
Ja, das ist schon so.
Oh Mann, das ist Wahnsinn. Ist, ja, wenn du den Leipziger Stadtverkehr hinter dich gebracht hast, dann beginnt die große Herausforderung erst.
Dann kriegst du noch mal eins direkt ins Gesicht, ey. Vielleicht mal einen anderen Sport versuchen, Gregor. Und du hast da was mit, was ich, also da muss ich sagen, da schnallt sich ja regelrecht, ne?
Oder?
Also wenn ich das höre, ich find's geil.
Boah, oder?
Ja, echt, Mann.
Ja, der Fußballverband Sachsen-Anhalt lädt nämlich zum dritten Fußball-Tennis-Cup 2026 ein. Geil. Fußball-Tennis einfach, ist doch herrlich, oder? Lässige, irgendwie lässige Sportart. Findet am 26. Sportart. Juni statt. ist auf dem Gelände vom TC Blau-Weiß Schönebeck und da können sich, wie ich das verstanden habe, alle bewerben. Also man kann ein Team stellen und dann muss man irgendwelche Vorentscheide und dann kann man da mitzocken und schön übers Netz ein paar Bälle spitzeln.
Voll geil. Kennt ihr die Videos von den, ich glaube, Südamerikanern sind das, die das so richtig professionalisiert haben
und Copa?
Dann immer da auf, und dann sich immer irgendwie auf 3,20 Meter hochschrauben und die Bälle da runter scheppern wie die Wahnsinnigen.
Diese gelben, diese gelben Dinger, ne? Und dann springen die mal so hoch und mit dem kleinen
dann hast
C
du
wird
dann
da noch eine an uns
rüber.
Genau so stelle ich mir das in Sachsen-Anhalt auch vor.
Und dann bist du irgendwo, keine Ahnung, ne? Dann liegst du irgendwo an der Copacabana oder Zoxa, Ipanema oder was auch immer. Und das kann ja einfach auch passieren, dass dann plötzlich mal Marcelo vorbeikommt, das Cafu vorbeikommt, ne? Das sind ja diese ganzen auch Legenden, die dann einfach
mal zum Strand gehen. Das kann in Schönebeck auch passieren, Paddy. Schönebeck ist sachsen-anhaltinische Rio de Janeiro, das wissen die wenigsten, ne?
Du meinst, dass vielleicht dann Christian Beck oder so mal vorbeiströmert oder so?
Ja, der schöne Beck.
Dann natürlich und sich mal hochschraubt auf 3,20.
Oh, stark. Stark.
Who knows? Herrlich. Who knows? So, und eine Sache haben wir noch an der Basis, weil die schönsten Namen, die gibt es nur in den Untiefen des Amateurfußballs, Gregor. Bitte, your part, wie immer.
Was? Wie heißt ihr?
Ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass die Wurstfabrik in Eberswalde nach 50 Jahren geschlossen wurde letzte Woche, oder? Das habt ihr doch sicherlich mitbekommen.
Ja, mitbekommen.
Gar nicht mal so eine coole Meldung, weil 500 Arbeitsplätze da in die Binsen gehen. Und das ist natürlich immer relativ traurig. Aber Das hat ein User, ich weiß gar nicht, wer das jetzt war, ich habe leider gerade den Namen nicht parat, aber hat gesagt, das wäre doch eine schöne, ein schöner Anlass, um mal über die Betriebssportgemeinschaft des Schlacht- und Verarbeitungskombinats Eberswalde-Britz zu sprechen. Und die sind vor allem bekannt geworden durch ihre Handballmannschaft. Die haben in 87, 88 in der DDR-Oberliga gespielt. Britz ist damit die nach Einwohnern betrachtet kleinste eigenständige Gemeinde, die jemals einen Erstligisten im deutschen Liga-Handball stellte. Also, ne, da kann man schon mal drauf bauen. Ich glaube, die hatten auch eine Fußballabteilung. Dazu habe ich leider nicht so viel gefunden, weil eben diese Handballabteilung mehr Erfolg hatte. Und die spielen jetzt als SV Eberswalde-Britz weiter Handball. Fußball wurde natürlich auch gespielt. Stahl-Britz etc., Motor Eberswalde und so weiter. Aber ja, das war jetzt diese Woche mal der Vereinsname der Woche. Und
nenn ihn bitte nochmal.
Die Betriebssportgemeinschaft Schlacht- und Verarbeitungskombinat Eberswalde-Britz.
Weltklasse. Und steht jetzt Weltklasse. Heutzutage aktuell SV für Sportverein oder für Schlacht- und Verarbeitungskombinat?
Stark. Das war natürlich clever.
Das, war tiefer,
nochmal Rechercheauftrag für Gregor Rühl hinterhergeschickt. Geschickt, schön, aber passt ja, Weltgeschichte vor der Haustür und schön, dass du Handball ansprichst, denn die meisten interessieren sich ja wirklich für mehrere Sportarten, ist ja bei uns ja genauso und vielleicht ist auch jemand von euch mit dabei, der auch noch so ein kleines Handball-Fable hat und da haben wir diese Woche was, einen Podcast-Tipp wieder für unsere ARD-Audiothek. Und zwar von unseren Geschichtskollegen, denn die haben da für den Podcast Weltgeschichte vor der Haustür sich eben mal genau angeschaut, wie der Handball so entstanden ist und was ihn als Sport so besonders macht und warum das erste Handball-Länderspiel beispielsweise vor über 100 Jahren in einer Halle, nicht in einer Halle, sondern in Halle, so ist es richtig, stattfand. Den Link dazu gibt's wie immer in den Shownotes. Handball, geiler Sport, ruppiger Sport, in Sachsen aktuell, müssen wir sagen, mehr oder weniger minder erfolgreich, in Sachsen-Anhalt dafür beispielsweise umso mehr. Liebe Grüße an der Stelle nochmal nach Magdeburg. So, jetzt wollen wir mal dahin gehen, wo Handball in der dritten Liga gespielt wird. Das ist Küppi, wo ist das? Na?
Das kann ich dir nicht sagen. Wenn ich an Handball höre, dann denke ich im Moment nur an meine Schwester, die tatsächlich jetzt gerade unter Messer liegt, weil sie sich beim Handballspielen die Schulter gebrochen hat. Das nur am Rande. Ja,
fantastisch.
Weiter geht's.
Also wie gesagt, wer Bock hat, nochmal Handball-Podcast, der kann nochmal in die ARD-Audiothek an der Stelle. Nein, Rostock, tatsächlich, ich glaube, das ist HSG Ostsee Rostock oder irgendwie, ich will nicht falsch sagen, aber auf alle Fälle die HSG aus Rostock. HSG Empor Rostock ist ein Drittligist, spielt Handball und der Fußballverein aus Rostock, der will hoch in die zweite Fußball-Bundesliga und hat dafür, glaube ich, einen guten Step gemacht jetzt am Wochenende mit einem 3-2 Heimerfolg gegen Rot-Weiß Essen. Küppi, wann hast du das letzte Mal so einen edlen Fuß gehabt auf dem Fußballplatz wie den Fuß von Vogelsammer bei diesem Tor da aus 30, 40 Metern, diesen Heber da? Ich
schätze Minikicker. Aber es ist lange her, auf jeden Fall. Das war schon ein feines Ding. Also, dass er den versuchen muss, ist klar. Aber dass er den dann so trifft und der auch noch so eine Bogenlampe am Ende da hinlegt, das war schon wirklich stark, den da so zu versenken. Also Hut ab. Und man muss ja auch sagen, für Hansa eminent wichtig, ne? Also nach den letzten Wochen jetzt so ein Spiel gegen einen direkten Konkurrenten zu gewinnen, gerade gegen Rot-Weiß Essen, wo du sagst, das musst du im Grunde auch ziehen, weil RWE ja in den letzten Wochen auch alles andere als gut drauf war, war schon extrem wichtig für Hansa, da zumindest ansatzweise wieder in die Spur zu kommen und sich zurückzumelden.
Ja, und ich musste echt, also ich habe in der Wiederholung oder dann im Nachbericht von dem Spiel auch nochmal an den Fingernägeln gekaut, ne? Wo du weißt, der Ball war drin, weil das aber halt immer so eine Sache ist. Das heißt, Gregor, du hast, glaube ich, letzte Woche gesagt, ne? Das ist dann so eine Szene, wo man sich dann immer wieder diese Szene anguckt und dann wünscht, dass er doch drin ist. Und in dem Fall weißt du, dass er drin ist, ne?
Ja.
Und denkst dir so, boah, nicht, dass er dann doch nochmal drüber springt beim achtmal angucken von diesem Beitrag so.
Ja.
Weil den musst du halt perfekt timen.
Ja, total. Also ich habe mir nur gedacht, eigentlich bei dem Platz, der sah ja auch noch aus da in Rostock, ist eigentlich clever, hohe Bälle anzuspielen. Ne? aber klar, also super Ding von Vogelsammer. Echt, gute Nummer.
Ja. Platzthematik, boah, ich glaube, die kann man überall ausrollen. Natürlich ist es jetzt ein langer, harter Winter gewesen. War auch viel Frost, also gefühlt auch viel, viel mehr Frost irgendwie als
die letzten Winter so irgendwie, sie sind nur eine gefühlte Wahrnehmung, ne? Aber wir haben in der Regionalliga das Thema natürlich breit ausgeschlachtet. Die Drittligaplätze, die ich so am Wochenende gesehen habe, kommen wir später noch zu. Wie gesagt, auch Aue, boah, ey.
Boah, gibt's absolut. Ganz kurzer Einwurf dazu. Mir wurde in den letzten Wochen immer so wurden Videos von einem Instagram-Account reingespielt. Retro-Kogge heißt der. Absolute Empfehlung. Absolute Komplett-Empfehlung für Freunde von 90er Jahre Fußball, Rostock vor allem. Da gibt es halt immer, also ich weiß nicht, wo die herbekommen. Das sind so Beiträge von den Spielen von Rostock, aber auch nicht nur Spiele, sondern auch was so drumherum passiert ist, was vorher passiert ist. Da hat der KSC in Rostock gespielt, die hatten irgendwie keinen zweiten Trikotsatz mit, da haben die in Rostock Trikots gespielt. Und da ging es unter anderem auch im Winter um ein Spiel, wo der Platz irgendwie noch präpariert wird, wo die da irgendwie mit dem Trecker da drüber fahren und Sand verteilen und so. Steffen Baumgart, hier Fukuhila, Mike Werner wird da nochmal gehighlightet und so. Also wirklich fantastischer Account. Ich weiß nicht, wo sie diese ganzen alten Dinger her haben, aber da kann man richtig abtauchen in die Vergangenheit.
Das ist dann, wie ist das? Retro-Kogge Rabbit Hole, ja?
Retro-Kogge heißt das, ja.
Boah, ey, Wahnsinn. Also das ist... Ich frage mich immer so auch, da steckt ein Rechercheaufwand dahinter, der ist teilweise absurd. So, es gibt trotzdem in dem Spiel, also am Ende ging es ja gut aus für Rostock, ne? 3-2, deswegen glaube ich, diese eine Szene, über die wir sprechen wollen, vielleicht auch müssen, die hat dann gar nicht so die Strahlkraft, zumindest ergebnistechnisch hinten raus, aus Rostocker Sicht. Das ist der Elfmeter in der 82. Minute für RWE. Gürlein finde ich, Küppi, auch wenn du schon wieder so Schnappatmung kriegst, also das Foul an sich fand ich unstrittig.
Ja, klar.
Die Frage ist, war der Ball im Aus halt vorher von Brumme war es, glaube ich, ne? Da unterwegs ja. Auf der linken Außenbahn oder eben ja. Schon neben der linken Außenbahn, das ist die Frage.
Das kann, glaube ich, keiner von uns jemals nachvollziehen, ob der wirklich draußen war oder nicht, weil die Kameraperspektive natürlich massiv verzerrt. Ja. Und wenn du von oben auf die Linie guckst, dann berührt er sie vielleicht noch so eben, vielleicht auch nicht, wer weiß. Also es ist unmöglich zu sagen und von daher ist es dann auch okay, finde ich.
Weil es eben dann auf der Gegenseite nochmal gescheppert hat. 86. Minute bekommt Essens Costa einen Ball an die Hand aus kürzester Distanz und bevor ich jetzt meinen inneren Correa-Hass wieder rauslasse, jetzt mal ganz ehrlich, erstmal Gregor, dann gerne Küppi. War das ein Handelfmeter? Jetzt unabhängig davon, dass ja für Rostock gepfiffen ist, das ist ja komplett egal. War das für euch ein Handelfmeter?
Ja, der Regel nach ja wahrscheinlich schon. Aber das Witzige ist ja, dass es genau dieselbe Situation ist eigentlich wie letzte Woche, oder?
Genau, ich kriege gerade Flashbacks.
Ja, also das ist der völlige Wahnsinn, dass Hansa letzte Woche quasi da so unglücklich verliert durch so einen Handelfmeter, der im Zweifel einer war, keiner war. Man weiß es nicht so richtig, ne? Und diese Woche ist eigentlich genau dieselbe Situation. Es ist ja wirklich Fußballgott, was machst du mit uns?
Ja, also ich habe mich ja letzte Woche dazu geäußert und auch gesagt, dass es regeltechnisch für mich nie und nimmer einer ist. Und das Gleiche gilt jetzt für diesen Elfmeter, den Hansa dann für sich bekommt. Was soll er machen? Der hat halt einen Arm. Ja. Und der hängt da halt rum. Und wenn der aus kürzester Distanz den Ball da dran bekommt und sich eben nicht unnatürlich verbreitert, dann ist es einfach kein strafwürdiges Handspiel. Und ja. In dem Fall hat Hansa dann diesmal großes Glück gehabt, letzte Woche haben sie großes Pech gehabt. Der alte Klassiker.
Das ist das Ausgleich, im Laufe einer
Saison. Ist natürlich auch ein Unsinnssatz, ne?
Weil, ja, natürlich.
Wer weiß das schon, aber in dem Fall hast du es wirklich innerhalb von einer Woche dann wieder glatt gebügelt.
Wieder glatt gebügelt. Ich muss halt sagen, ich habe die Szene gesehen und hatte sofort wieder, und ihr merkt, ich träume von diesem Mann, ich hatte sofort wieder Anthony Taylor vor Augen und Kukurea, weil das war ja damals dieses Totschlagargument, dass dieser Arm halt hing. Und Costas Arm hängt halt auch, also der schlafft da halt so rum. Und das siehst du ja spätestens dann daran, dass er nach hinten gepeitscht wird oder zur Seite dann, ne, weil der Ball dann so gegenknallt. Und da siehst du ja, okay, da ist keine Spannung drauf so. Und ne, ich weiß, dass das manche auch nervt, ist vollkommen okay, dieses Kukurea-Fass da aufzumachen. Aber für mich ist das so diese stellvertretende Szene jetzt mein ganzes Leben lang, bis die Regel mal wirklich gravierend angepasst wird, für solche Entscheidungen halt. Okay, der Arm ist schlaff und Kukureas Arm geht nach hinten durch und der von Costa eben nach hinten und ein bisschen zur Seite. dann ist das für mich halt so in dem Sinne kein Elfmeter. So, ne? Also auch in dem Spiel dann sozusagen nicht nach der Argumentation. Jetzt haben sich die Regeln schon wieder geändert in den letzten anderthalb Jahren. Aber ja, das ist unterm Strich ein Sieg für Hansa, der rauskommt, Platz 6 und immer noch Kontakt nach oben, weil zwei oben drüber tatsächlich auch, ja, wie sagt man das jetzt, Küppi, sich gegenseitig Punkte weggenommen haben oder dafür gesorgt haben, dass beide punkten, ne? Cottbus gegen Ferl 0-0, unterm Strich war es ein sehr liebevolles Spiel, auch Pele Wollitz danach mit Tass, das war total bei den Kollegen total romantisch, fast schon mal wirklich so 0-0 und alle haben sich lieb. Die wichtigste Frage ist, Küppi, wie lange müssen wir uns das noch angucken und wie lange lassen wir das Pele Wollitz noch durchgehen, zu sagen, wir sind krasse Außenseiter im Aufstiegskampf?
Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie lange er...
Was für eine Scheißantwort, ey.
Ja, was soll ich denn sagen? Wenn Energie Cottbus nach dem letzten Jahr nochmal so eine Saison spielt, dann haben sie jedes Recht zu sagen, da gibt es andere Mannschaften, die da mehr Geld für investieren und die, die eher dafür in Frage kommen als Energie. Von daher, auch wenn du Zweiter bist, kannst du sagen, Außenseiter ist vielleicht ein bisschen zu viel. Aber dass wir nicht der Top-Favorit sind und nicht aufsteigen müssen, weil mit Hansa Rostock, Rot-Weiß Essen, 1860 München und so weiter andere Vereine ganz anders investiert haben. Das halte ich völlig für...
Wird mich
das
so annerven als Spieler, ne? Wird mich einfach abfacken. Wenn also diese Einstellung...
Ja, du glaubst doch nicht, dass sie intern so sprechen.
Ja, Aber darum geht's doch. Wir wollen doch immer ehrlich und authentisch und real und geradeaus und vorwärts. Mein Gott, und Pele Wollitz ist auf jeder Pressekonferenz, ob er gefragt ist oder auch ungefragt. Pele Wollitz ist immer geradeaus. So, ob das alles immer 100% authentisch ist oder auch ein bisschen Kalkül, das ist ja vollkommen fair. Und ich unterstelle ihm wirklich maximalst Authentizität in den allermeisten Fällen. Dann sei es doch bitte auch da, weißt du? Also das ist doch auch,
Das Spiel spielt doch jeder. Warum darf Pele Wollitz es nicht mitspielen? Nee,
das Spiel spielt nicht jeder. Also Timo Schulz zum Beispiel, und da kommen wir noch später hin, ne, Osnabrück bei Aue gewesen, ja, am Wochenende jetzt und 3-1 gewonnen. Der hat sich vor vielen Wochen schon hingestellt. Ja, so, und die spielen den größten, bei allem Respekt,
Rumpelfußball.
Ja. Oder vor zwei Wochen, ne? So gesagt, ey, klar, wenn wollen wir da hoch mit und wollen wir. Also es geht schon, und das ist ja auch auf eine sympathische Art und Weise. Und in Osnabrück, da ist ringsrum jetzt nicht so viel. Das ist jetzt auch nicht so, dass Osnabrück da machen kann, was es möchte. Und dass der Trainer sich da hinstellen kann und das alles verpufft, das wird schon da auf die Goldwaage gelegt in Osnabrück und da auch von der Notz zum Beispiel, von der neuen Osnabrücker Zeitung und so. Also es würde schon funktionieren. Vielleicht ist die Lausitz noch ein bisschen anders, das kann sein, aber weiß ich nicht.
Naja, also ich sag mal, Sebastian Lemke, der ist ja auch relativ deutlich, der sagt, wir wollen alles versuchen, also der Präsident von Energie Cottbus, damit es am Ende klappt. Und ich glaube schon, dass sie ein bisschen zurückblicken ins letzte Jahr, wo sie auch lange gesagt haben, wir gucken mal, zu was es am Ende reicht. Und in dem Moment, wo sie gesagt haben, ja, wir wollen hoch, da war der Druck plötzlich da und am Ende haben sie es doch noch verspielt. Ich glaube,
welchen Spieltag hatten wir gerade? 26 oder 27?
26.
26. Guck mal gerade.
Da ist jemand top vorbereitet für den Fußball-Podcast Montag früh, ey.
Naja, ich guck mal, ich bin in der Historie hier gerade drin und gucke, wie die Tabelle letztes Jahr aussah am 26. Spieltag. Und da steht Energie Cottbus auf Platz 2 mit 48 Punkten.
Guck mal, jetzt sind sie Zweiter mit 49.
Ja.
Und ja, am Ende bin ich mir sicher, dass sie intern sagen, ja, natürlich wollen wir hoch. Deswegen holen sie auch Tolga. Und deswegen legen sie nochmal nach. Und ist doch logisch, dass diese ganze Region danach lechzt, aufzusteigen. Ob du es dann breit in der Öffentlichkeit kundtun musst oder einfach sagst, Leute, wir gucken, was kommt. Mein Gott.
Gut. Ich kann euch eine Sache versprechen. Im Keller brennt noch Licht. Und da wurde von Anfang an der Saison gesagt, Dynamo
Ganz
Dresden
kurz, drin bleiben. Das letzte Kuriosum zu diesem Spiel ist schon irgendwie witzig, ne, dass die beiden besten Offensiven der Liga ausgerechnet gegeneinander 0-0 spielen. Das nur am Rande.
Das stimmt. Das ist dann so, was hat meine Mathelehrerin immer? Minus und Minus macht Plus oder so, ne? Da ist er irgendwie.
Ja, die haben zusammen 111 Tore erzielt. Boah. Und am Wochenende keins.
Krank.
Das ist schon Brett. So, Dresden hat am Freitag 3 erzielt und vor allem nur 1 kassiert. Gewinnt 3-1 gegen Darmstadt und das waren 3 Tore aus dem Open Play heraus. Man sehe und staune, also Dresden nicht nur Standardsituation, sondern auch endlich aus Dresdner Sicht wieder mal was herauskombiniertes, was herausgespieltes. die Zeitpunkte, die waren natürlich auch besonders vor der Halbzeitpause, die zwei Treffer. Küppi, du zuckst schon an.
Ja, weil ich gerade nachdenke und mich frage, wann
was
ist
der heißt Begriff Open Play?
Open Play entstanden, genau. Also, man versteht ihn natürlich, aber seit so richtig eingebürgert ist er noch nicht, oder?
Naja, das, nee.
Ist das schon Taktiksprache.
Ja, also ich muss sagen, ich die meisten Taktik-Sachen und so, die ich mir reinziehe und reinlese, und auch diese meisten Statistikboards, auf denen ich so unterwegs bin, sind englischsprachig. Deswegen, ja, also es sind Tore aus dem Spiel heraus, sozusagen, genau. Aus dem Open Play. Das ist ja so ein bisschen wie Alessandro Wagner mal anfing letzten Sommer von Cross-Flanken zu sprechen, wobei Cross ja eigentlich nur die Übersetzung ist von Flanken. Also man kann eigentlich im Fußball-Kosmos alles erzählen, man muss es nur mit einer gewissen Überzeugung vortragen und dann sagst du, ja, wir haben 37 Cross-Flanken gespielt, ja, okay, mach.
Naja, du kannst natürlich auch eine...
Der gute alte Diagonalball ist das wahrscheinlich, oder was meinst
du? Ja, genau. Du kannst du kannst ja auch eine gerade Flanke spielen, so wie es Bernd Schneider 2006 gegen Polen perfekt getan hat auf Odonkor.
Ja, genau, die gerade hinter und da Odonkor ja im Prinzip auch nochmal eine gerade dann nach innen. Schön, schöne Zeiten, ey, da war ja Kinder auch mal ausrasten.
Okay, zurück zu Open Play.
Aber jetzt bitte zurück zu Open Play. Das klingt ein bisschen wie Tennis, ne? Nee, ach, ich finde, es gibt ja auch immer so, ne, es gibt ja so Insider-Jägenes und so, ist jetzt egal.
Naja gut, ich finde jetzt, also man muss auch mal sagen, du hast ja hier vor allem auch in den letzten Wochen bewiesen, dass du durchaus dich da sehr doll mit beschäftigst und reinfuchst. Und dann finde ich es auch okay, wenn du dann halt jetzt hier so einen Begriff dann mal so reinbringst, wenn der offensichtlich so genannt wird. Und das ist doch gut, ich finde das gut.
Ja, also jedenfalls, was ich sagen kann ist, dass da alle wirklich froh waren und dass es auch in der Mixzone später Thema war, ne? Also dass man eben auch das direkt so angesprochen hat, ey, und vor allem aus dem Spiel heraus und wir haben aus dem Spiel heraus und dreimal das Ganze gegen Darmstädter, ne, wo man dazu sagen muss, die haben ja jetzt auch seit 4 Monaten nicht mehr verloren in der zweiten Fußball-Bundesliga. Also wir reden von einer Mannschaft, die unglaublich in Form war, die eigentlich auch unglaublich strukturiert war, die natürlich dann die Struktur verloren hat aufgrund einer roten Karte. Dann hauen wir mal drauf auf den Elefanten im Raum. Küppi, die mindestens mal diskutabel war und auch das kann ich sagen, für eigentlich einhellig abgelehnt worden ist, egal welche Mannschaft mit mir gesprochen hat, wie die Trikotfarbe war, dass sich alle einig waren, zumindest dahingehend die erste von Pfeiffer, die erste rote Karte, boah, eigentlich schwer.
Ja, ich bin da zu 100% bei den Spielern. Wenn die sich schon einig sind, dann möchte ich mich da gerne anschließen. Für mich ist es einfach keine rote Karte. Also die Bestrafung eines Platzverweises ist einfach viel zu gravierend dafür, dass es halt keine glasklare Torchance ist, die da verhindert wird. Wenn du über Open Play sprichst, dann spreche ich über Doxo. Das ist ja mittlerweile das Äquivalent bei den Schiedsrichtern für Notbremse. Doxo ist Denial of an obvious goal-scoring opportunity. Die reden alle nur noch über Doxo. Weil das vom IFAB, vom Regelboard so genannt wird.
Schön, dass du die Abkürzung mit einer Abkürzung erklärt hast.
Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich meine die gute alte Notbremse, die wir uns beibehalten sollten, finde ich, in der Sprache.
Die klassische NB, ne?
Genau die. Ja, für mich ist es halt keine, weil er läuft so leicht nach außen, der Winkel ist eh spitz. Er braucht im Grunde auch noch einen Kontakt, um wirklich gut zum Abschluss kommen zu können. Da ist noch ein Verteidiger mit dabei, der mit der Grätsche und dem langen Bein eventuell noch eingreifen könnte. Zu viele Unwägbarkeiten, um zu sagen, das ist eine hundertprozentige und glasklare Torchance und deswegen ist es keine rote Karte.
So, also ne, weil man muss vielleicht dazu sagen, das wurde ja so spicy, weil Pfeiffer den Fehlpass oder ausrutscht beim Passspielen vom eigenen 16er, halb rechte Position und dann der Ball zu Bob Zien, Dresdens Bob Zien dann sozusagen kommt, der dann logischerweise durchstartet und dann gibt es eben, auch da haben wir schon drüber gesprochen häufig, ne, habe ich auf dem Kontrollbildschirm oben geschaut und dachte mir so, oh ja, Trefferbild wieder eklig, ne? So, aber es ist eben, man muss es halt im Flow betrachten und natürlich trifft er ihn voll und es ist dann auch eine gelbe Karte, die mindestens dann sein muss, das ist also auch Fakt.
Er hat ja auch ganz lange überlegt, ne, wenn du dir die Szene anschaust, er nestelt an der Brusttasche rum, er nestelt an der Hintertasche rum, ja. Also.
Und das können wir gleich nochmal zum Thema machen, na, dann, ne, Thema Nervosität. Ich hatte wieder den lieben Karl-Heinz, liebe Grüße, neben mir sitzen, ne, unseren hiesigen Schiedsrichterbeobachter.
Beobachtet er die Schiris oder ich habe mittlerweile das Gefühl, er beobachtet einfach dich, Paddy. So oft wie der den Schiris.
Der Paddy-Beobachter.
Der Paddy-Beobachter. Offiziell kommt nach Hause, der Fritscher wie eine Scheiße. Könnt ihr euch nicht vorstellen.
Den schickt man doch nicht zum ESC.
Genau, der Fritsche out, ey. So mit so einem Pappschild. Und das Gute war, also ich habe die Radioeinblendungen gemacht für die ARD-Häuser und hatte da gerade eine Lücke drin. Also es war ganz passend und habe dann sofort mein Headset abgerissen und habe sofort zu ihm rüber geguckt. Und ich will ihn jetzt nicht umgrätschen, aber der Gesichtsausdruck war schon direkt so ein bisschen, weil, und das ist eben die Szene, die das vielleicht so diskutabel macht, wo sich einige jetzt denken, hä, diese rote Karte, die kannst du geben. Aber, und das haben zum Beispiel auch Spieler gesagt von Dynamo Dresden, ohne es zu konkretisieren, die oben dann auf der Pressetribüne teilweise gesessen sind, weil sie nicht im Kader waren. Also die können sich immer entscheiden, die Jungs, ob die quasi dann VIP sitzen oder halt oben. Und oben hast du einen besseren Blick. Und es waren sich auch da alle einig, wenn du Pfeifer rot gibst, dann muss Keller in der 7. Minute auffliegen. Und das ist halt das Ding. Das entweder gibst du Problem. Beiden die gelbe Karte, die dann gibt es die Diskussion vielleicht nicht oder auf beiden Seiten aber gleich. Aber durch diese Ungleichbehandlung dieser beiden Situationen entsteht eben dieser Tumult. Aus Dresdner Sicht dann kann man sagen, klopf, 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 eben auch diese Überzahl vor der Halbzeitpause, die zweimal brutal ausspielen, weil Darmstadt eben noch ungeordnet ist hinten, zweimal Vincent Vermey in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Das fällt dann auch endlich mal quasi in dem Sinne in die Dresdner Richtung aus. Aber Keller hätte dann für die gleiche Szene auch gelb rot kriegen müssen eigentlich. Und was ich ein bisschen schade fand, ist, dass das eigentlich so die einhellige Meinung war überall und dass das eigentlich, also das sind Fehler, die passieren, ne, auch mit Videobeweis und Co. Aber jetzt der DFB sich nochmal äußert dazu und sagt, nee, das waren zwei unterschiedliche sozusagen Tatbestände, die nicht miteinander vergleichbar sind. Und das ärgert mich dann.
Erzähl mal, das habe ich noch gar nicht gelesen, ehrlich gesagt.
Ich habe auch nur fairerweise die Headline gelesen, aber stand es halt genauso drin. Vielleicht bin ich auf Clickbait reingefallen. Gregor, der macht sich nebenbei mal in die Recherche. Weil das finde ich dann so schade, wenn man doch mal eine Einigkeit hat, sozusagen, dass sogar mal, also es kommt ja selten vor, dass Kolleginnen und Kollegen oder Presse, wir, Fans, alles in einem uns ja einig sind mit so einer Sache. Okay, hey, da hätte Keller aber auch fliegen müssen. Sowas kommt so selten vor. Und dann wäre es doch vielleicht ein bisschen harmonischer, das einfach aufzugreifen und DFB-seitig zu sagen, hey, okay, ja, da haben wir einen Fehler gemacht und das weiß Lars auch und er hat die Bilder nochmal gesehen und so. Aber das klang dann wieder so ein kleines bisschen wie, nee, wir wollen wieder auf Biegen und Brechen Recht haben. Wobei eigentlich ich mir dachte, nee, wir sind uns doch alle mal einig jetzt in dem Fall.
Es ist genau so, wie du sagst. Eine, finde ich, unzulängliche Begründung. Also, die DFB-Schiri GmbH kommt in ihrer Aufarbeitung allerdings zu einem anderen Ergebnis. Dass die Entscheidung von Erbst eindeutig stützt, Marco Fritz, Leiter Regelauslegung, betont, die Szenen muten auf den ersten Blick ähnlich an, sie sind jedoch keineswegs identisch. Ja gut, danke dafür.
Keine weitere Erklärung?
Ja, beim Spiel von Patrick, und auch wenn er nicht in einer ganz zentralen Position war, hätte er ohne das V innerhalb kürzester Zeit aus aussichtsreicher Position abschießen können. Deshalb war es für uns nachvollziehbar, dass der Schiedsrichter in diesen beiden Situationen unterschiedliche persönliche Strafen ausgesprochen hat. Ja.
Also weil das ist, und jetzt können wir den ganz großen Bogen ja spannen vielleicht, ne? Marcel Schuhn, Darmstadts Torhüter und Kapitän, hat das in jedem Post-Match-Interview gesagt und ich fand das überragend. Also der ist auf dem Platz, wirkt er manchmal ein bisschen drüber, Marcel Schuhn, aber ist ein ganz, ganz feiner Kerl, ein ganz, ganz lieber Kerl, der sich ja auch für krebskranke Kinder ganz viel einsetzt in seiner Heimatstadt. Wir haben da auch schon was geplant zusammen. Also das ist wirklich jemand, der ist ein guter Typ. Und der hat es geschafft, auf eine Art und Weise diese Kritik zu äußern, ohne beleidigend zu werden, ohne diffamierend zu sein gegenüber den Schiedsrichtern. Aber der war so scharf, sowohl bei Uwe Karte später bei uns für die ARD, als auch bei den Kollegen von Sky, als auch bei den Pressekollegen aus Darmstadt, die mitgegangen sind, ne, weil ich dann rechts daneben stand, zufällig in der Mixzone. Also er hat dann eben gesagt, dass die Atmosphäre halt schon auch einwirkt auf den Schiedsrichter und hat dann in den Raum gestellt, ob das Spiel nicht vielleicht ein bisschen zu früh kam, wo ich sage, naja, das war das 25. Zweitligaspiel. Das 25. Zweitligaspiel heißt, es ist mindestens mal die zweite Saison. Da muss man schon auch in Dresden pfeifen dürfen und dann ist auch die Ansetzung vollkommen legitim. Aber ich hatte eben auch schon das Gefühl, du hast es ja auch gesagt, Gregor, ne, mit dem Rumzuppeln und so hier. Ich will nicht sagen, er war erschlagen von der Atmosphäre, das würde ich ihm nicht unterstellen wollen, das kann er nur selbst beantworten. Aber es war schon ein Hexenkessel.
Ja, total. Ich habe es mir jetzt hier nochmal ein bisschen durchgelesen. Beim V-Spiel von Thomas Keller an Isaac Liedberg hatte der Angreifer keine Ballkontrolle, zudem ist nicht auszuschließen, dass der Dresdner Torwart vor Liedberg an den Ball gekommen wäre.
Stimmt beides übrigens.
Beim V-Spiel von Patrick Pfeiffer an Ben Bob Zien hatte der Stürmer die Ballkontrolle und auch wenn er nicht in einer ganz zentralen Position war, hätte er ohne das Foul innerhalb kürzester Zeit aus aussichtsreicher Position abschießen können. Ja, das ist natürlich in dieser Begründung, irgendwie liest sich das logisch. Aber ich glaube, es geht ja auch, also wenn du anfängst bei diesem Sport immer dich so krass aufs Regelwerk zu beziehen und dann mit irgendwelchen Ballsituationen, Torwart, Liedberg, Stürmer hier und da, also es geht doch so ein bisschen um die Zwischentöne und ein bisschen so ums Feingefühl. Und wenn wir eben, und wir haben ja die besten Argumente dafür, dass wenn Spieler beider Mannschaften eben nicht zufrieden oder ne, einsehen, dass diese Entscheidung nicht zufriedenstellend ist, dann kann man sich ja jetzt selber denken, wie man das hätte entscheiden können. Also, und da sage ich dann auch, ist vielleicht im 25. Spiel eben noch nicht das komplette Feingefühl da. Aber gut, ich glaube, Dynamo hätte so oder so gewonnen.
Ja, unterm Strich, also natürlich bombfunktionös, ne? Aus Dresdner Sicht. Drei Punkte, drei wichtige Punkte. Im Abstiegskampf die Legenden, die waren alle happy. Das war total, ich habe Ulf Kirsten in der Mixzone getroffen, da ist mein inneres Kind wieder gehüpft und finde ich immer total faszinierend, wenn dann Ulf Kirsten kommt und dann mich so angrinst, weil der auch mein Rumgepläke sozusagen aus den sozialen Kanälen kennt. Und
war er wieder als Apache sagt, verkleidet, wie im Leverkusener
Karneval? Ja, er war als Apache verkleidet, ja. Als Apache 207 mit dem Roller. War durch die Mixzone flaniert. Dann kommt Heiko Scholz, Ulf Kirsten, dann gehe ich auf die Pressetribüne hoch und warum auch immer war Christian Fjell da, dann sagst du dem noch Hallo, so, Fjell, Party, blablabla. Dann denkst du dann so, ey, das ist schon, also jetzt mal ohne Scheiß, wir machen schon einen Traumjob, Männer, ey. Also habe ich mir in dem Moment gedacht, wirklich, ich war so wirklich so wie der Kind, dachte mir so, ey, was darf ich hier machen, ne? So, ja. Und dann, sorry, Gregor, ja?
Nee, sag ruhig, noch.
Nee, ich sage, ich habe einen Traumjob und dann bin ich am nächsten Tag nach Aue gefahren.
Ach so, gut, ich wollte noch kurz was, bevor du überleitest, wollte ich nur noch mal sagen, also diese, endlich hat sich mal wieder diese Energie des Stadions so auf die Mannschaft übertragen, ja. Ne? Ich fand, man hat das ganz doll gesehen, also die waren alle sowas von wach und da, also Hauptmann da vor seiner Vorbereitung zum 2-0 wieder in diesen Strafraum reinstürmt, Wagner wieder vom 3-0 diesen Ball annimmt mit dem geilen Kontakt und dann auf Bob Zien spielt, das unterstützt sich aber dann auch in den Daten, also die sind 10 Kilometer mehr gelaufen, hatten mehr Dribblings und so und endlich war mal so dieses Freitagabend Flutlicht, alle sind da, das Stadion ist laut und das überträgt sich auf die Mannschaft und ich finde, das war so eine ganz andere Wucht mal wieder, die man da so gesehen hat, also
das stimmt, das stimmt.
Immer wieder Darmstadt.
Ja, das ist, also ne, das letzte Mal Darmstadt war ja der DFB-Pokal-Ausritt, aber wenn wir den jetzt noch besprechen, da verlieren wir uns elendlich, war auch eine kranke
Nummer. Aber die Dynamik und die Wucht von den Rängen war ähnlich.
Ja, und Dynamo jetzt das erste Mal seit 3 Monaten
oder langer Zeit
oder so, überm Strich. Nicht auf dem Abstiegsplatz, wobei das ja auch in dieser Liga gerade nicht so viel heißt, ne? Also genau 25 Punkte,
richtig.
Braunschweig ist auf Rang 16 und hat auch 25 Punkte, deshalb.
Und dann lass uns mal dahin, wo es dunkler ist. Ja, genau. Naja, lass uns mal dahin, wo es dunkler ist. Dann fangen wir mit Magdeburg vielleicht an, weil die sind eben da noch unten drin und hatten keine positive Erlebnisse am Wochenende. Die vierte Heimpleite in Folge war es dann jetzt. Ne? Das ist schon viel und viel Ballbesitz war es auch wieder. Aber nach vorne einfach irgendwie, es ist so Ballbesitz, das gibt es auch eine eigene Statistik für, by the way, aber es ist scheißegal. Das ist so viel Küppi Ballbesitz im toten Raum. Also Ballbesitz in dem Bereich, wo der Gegner eben auch sagt, in dem Fall der KSC, ihr habt da halt Ballbesitz. Wir verschieben halt nur und dann macht halt, lauft euch müde so.
Ja, das mag sein. da würden wir jetzt anders drüber sprechen, wenn der SFC Magdeburg die Chancen, die er sich dann doch erspielt hat, nutzen würde hinten raus, genau. Oder wenn er nicht solche katastrophalen Fehlpässe spielen würde wie Hugoné vor dem Gegentor, wo dann der Gegenspieler aus der eigenen Hälfte bis vors Tor rennen darf und den Ball ins Tor schießt. Also da ist es dann für mich weniger.
Wobei, da muss man schon eine Klammer setzen, Kuppi, ne? Also Ben Fahad, was ein Baller, also in diesem Spiel, Entschuldigung, also das war auch eine individuelle Qualität und Tempo natürlich mit 19 Jahren, aber
es ist immer noch der 19-jährige Ben Fahad.
Und den du einfach, den musst du einfach legen, den musst du einfach vorher als Hugo, der hat noch keine gelbe Karte, den musst du einfach mal mit der rechten Brustwarze umschubsen, eine gelbe Karte kriegen, aber dann passiert es halt auch nicht, ne?
Ja, eben. Und wenn es das ist, wenn es am Ende das taktische Foul ist, dann soll es so sein. Meine Güte, aber diesen Typen, der ja nun mal wirklich geile Technik hat und extremes Tempo, einfach laufen zu lassen, bis vor das eigene Tor und in Rückstand zu geraten, so kannst du es einfach nicht machen. So kannst du es einfach nicht machen. Und da bin ich dann eher da, dass wir darüber reden müssen, wie die ihre Zweikämpfe führen, nach diesem Fehlpass, den du natürlich auch nicht spielen darfst, als darüber, wie sie im eigenen Ballbesitz agieren. Weil da hat der FCM ja schon oft unter Beweis gestellt, dass sie durchaus in der Lage sind, kreativen, guten Angriffsfußball zu spielen. Zwei Sachen, du musst anders verteidigen, das erzählen wir auch schon ewig, und du musst vorne deine Chancen machen. Und wenn sie das nicht schnell in den Griff bekommen, dann wird es ganz eng. Weil unten, das muss man ja auch sagen, viele Teams einfach punkten. Ne? Also Münster zieht davon, weil sie gegen Braunschweig dann noch das Ding gewinnen. Fürth holt einen Punkt gegen den Tabellenführer, also es wird nicht so leicht da unten für Magdeburg, zumal Dynamo ja auch auf Kursklassenerhalt ist.
Gefühlt knüpfen sie irgendwie so ein bisschen an die erste Hälfte der Hinrunde. Erinnert euch, wir haben da immer drüber gesprochen, dass sie eigentlich zu gut spielen, um zu verlieren. Und das ist jetzt, hat sich ja dann gewandelt in der zweiten Hälfte, als sie dann diese kleine Serie ja gestartet haben. Und jetzt geht das irgendwie wieder los. Und auf dem Papier ergibt es keinen Sinn, ne? Also X-Goals 2,65 zu 0,79 und 23 zu 8 Torschüsse. Das unterstützt Krass. Das, was du gesagt hast, Köppi. Die machen einfach die Dinger nicht rein. Und Karlsruhe brutal effektiv.
Ja, Dresden hat jetzt Karlsruhe auswärts. Aber Magdeburg ist eben auch, ne? Wir haben jetzt zwei Drittel dieser Saison gespielt. Da kann man ja schon mal die Frage in den Raum werfen. Gregor, weiß nicht. Da ist so eine Winterformkurve vielleicht auch wichtiger, als eben die ersten drei Spiele zu gewinnen. Kann man jetzt bestimmt studienmäßig zerlegen, den Satz, oder auch nicht. Aber vom Gefühl, ne, weil jetzt hast du sozusagen vor Augen, wir sind im März jetzt seit gestern, Freunde. Also es sind noch in dem Sinne, ne, 2,5 Monate, 10 Wochen, dann ist der ganze Spaß schon wieder vorbei hier. Und Dresden ist eben in der Formkurve gut unterwegs, jetzt beispielsweise hinten im Abstiegskampf. Und bei Magdeburg sieht es halt wirklich richtig düster aus. Machst du dir Sorgen oder um wen machst du dir mehr Sorgen?
Ja, als aktuell natürlich um den FCM. Aber dadurch, dass das halt wirklich alles so eng ist da unten, mache ich mir generell erstmal noch keine so großen Sorgen, weil ich glaube, da wird noch so viel passieren. Und ja, es ist im Zweifel jetzt auch, bringt ja auch nichts, auf die Tabelle zu schauen, ne, als Magdeburg. Du musst jetzt einfach weiter durchziehen, dich auf diese Phase da, über die ich gerade gesprochen habe, in der Rückrunde, auf die musst du dich besinnen, weil sie wissen, dass es funktioniert. Und das ist dann auch oftmals ja vielleicht nur so ein Knoten, der platzen muss, ne?
Und wir haben mittlerweile auch schon wieder eine Trainerdiskussion in Magdeburg, ne?
Ja.
Also Sky hat schon spekuliert, die Volksstimme springt drauf, also Patrick Sander. Nicht mehr unangefochten.
Ja, Dominik Reimann hat sich aber auch hingestellt nach dem Spiel und hat gesagt, über Trainer wird hier überhaupt gar nicht diskutiert. Die beiden, an denen liegt es nicht, hat er gesagt.
Ja. Das ist, die Patrone haben sie schon einmal gezündet in Magdeburg und einmal auch schon in Aue, dritte Liga. Und da war ich ja jetzt am Samstag und ich habe das vorhin so mit einer Spitzzüngigkeit schon gesagt. Es waren Fußballwetter, Samstag, überragend, alle hatten wieder Bock, habe ich das Gefühl gehabt, also davor auch noch sehr wohlgesonnen und optimistisch, viele Fans wieder, mit denen ich gesprochen habe und so, hinten raus dann 1-3 verloren, obwohl man sich stark zurückgekämpft hat mal, ne, nach dem ersten Gegentreffer aus Auer Sicht, warnen, und da sind sich auch alle einig, ich habe danach lange mit Fridolin Wagner noch ein bisschen gesprochen, inzwischen bei Osnabrück unter Vertrag. Wir haben zusammen auch, die Geschichte habe ich auch schon häufig erzählt, aber der war auch hier einer aus der Studiengruppe mit, kennen uns schon eine ganze Weile, viele Jahre. Und der hat auch gesagt, ja, also, das war jetzt typisch dritte Liga. Und ich habe das dann übersetzt für mich in, das war ein bodenloses Fußballspiel auf einem grausam stumpfen Acker, vor allem vor beiden Torhütern im 5-Meter-Raum. Und am Ende, Küppi, und das ist so ein bisschen das Neue im Vergleich zur letzten Woche, ging die Mannschaft in die Kurve. Und es gab das erste Mal so gefühlt mehrere richtige Pfiffe und ein Raunen und kein Applaus und auch Schreie und Aussagen aus dieser einen Ecke dann, ja komm geht und dreht doch um und da. Also jetzt kippt's.
Kein gutes Zeichen. Also ja, wenn selbst das nicht mehr gegeben ist, dieser Zusammenhalt und diese Geschlossenheit, wir hatten das ja schon in Hannover beim letzten Spiel von Jens Hertel, dass es da mal kurz zur Sache ging, aber wenn jetzt nicht mal mehr die Mannschaft vor der Kurve geduldet wird und weggeschickt wird, dann kommt da gerade im Erzgebirge eine ganze Menge zusammen. Also
sie war da, ne? Sie hat sich gestellt, sie stand auch da, sie wurde jetzt nicht so dermaßen beschmissen und um Gottes Willen, dass es jetzt so klingt, wie die war gar nicht da, die Mannschaft, doch, die war schon da, hat das auch ertragen, hat das auch geschlossen, ne? Trotzdem noch als Mannschaft geschlossen dagestanden, aber ja.
Ja. Die Reaktion, ich meine, das ist ja auch nachvollziehbar. Wenn du so eine Horrorsaison erlebst wie der FC Erzgebirge und es immer weiter bergab geht und du das nächste Heimspiel verlierst und jetzt 5 Punkte Rückstand hast aufs rettende Ufer, dass sich dann der Frust irgendwann Bahn bricht, das ist ja völlig nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz muss man sich, glaube ich, jetzt, wo die Emotionen ein bisschen abgeklungen sind, auch zusammenraufen und sagen, wir müssen es jetzt gemeinsam machen, weil wenn wir das nächste Mal nicht unterstützen oder von Anfang an pfeifen beim ersten Fehlpass, dann wird sowieso nichts. Also das ist völlig klar, dass man da die Reihen wieder schließen muss, um diese Restchance zu wahren. Ich kann ja vielleicht ganz kurz den Schwenk machen nach Schweinfurt, wo Saarbrücken gespielt hat, die ja über dem Strich stehen, also die halt diese 5 Punkte vor Erzgebirge Aue stehen. Und da ist es noch krasser. Also da hat sich gestern was zugetragen, das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Und zwar führt ja Schweinfurt zur Pause 2-0 und in Saarbrücken denken sie sich, was passiert hier gerade? Hatten die Chance auf 7 Punkte davon zu ziehen, spielen beim abgeschlagenen Schlusslicht, liegen 2-0 hinten, weil sie teilweise desolat verteidigt haben. Und dann läuft die zweite Halbzeit und der Gästeblock stellt den Support ein. Und dann macht Saarbrücken in der 87. Minute den Anschlusstreffer, kein Jubel im Gästeblock. Ich so, was ist denn hier los? Ich saß 20 Meter vom Gästeblock entfernt im Innenraum, kein Jubel. 7 Minuten Nachspielzeit angezeigt, 90 plus 5 macht Saarbrücken den Ausgleich, kein Jubel im Gästeblock.
What?
Ich dachte mir, was passiert denn hier? Wahnsinn, also sowas habe ich noch nie erlebt. Da gab es natürlich Vereinzelte, die mal die Faust geballt haben oder auch mal applaudiert haben, aber so ein 90 plus 5 Ausgleich, komplette Ekstase, gar nichts, Stille. Und da war dann klar, dass da zwischen Mannschaft und Fans ein richtiger Riss entstanden ist. Und wir waren natürlich dementsprechend gespannt, wie es dann nach dem Spiel abläuft. Und da gab es dann die nächste Aktion, die ich in der Form so auch noch nicht gesehen habe. Wirklich die ultimative Ohrfeige. Der ganze Block steht da, stille, wartet, bis die Mannschaft kommt. Und dann gehen sie einfach weg.
Dem Moment, wo die Mannschaft hinkommt, gehen sie aus dem Block raus. Ne?
Genau. Also der Block war noch voll. Ne? Die sind nicht abgehauen, weil sie frustriert waren, sondern haben gesagt, wir zeigen euch jetzt mal die kalte Schulter, weil wir so abkotzen auf alles das, was ihr hier seit Wochen und Monaten abliefert. Und dann haben sie gewartet, bis die Mannschaft da war. Kein böses Wort, kein Gemecker, kein Geschimpfe. Sie sind einfach weggegangen. Boah, das war wirklich gespenstisch.
Das ist viel machtvoller auch. Ne? Das ist eigentlich, hat das viel mehr Stärke und Kraft, auf diese Art und Weise das so zu machen. Also das ist
also crazy.
Und
von trotzdem, daher, liebe Schachter, ihr habt noch ein paar Optionen.
Ja, ist so. Nach oben ist noch Luft. Ja, das. Und du musst halt sagen, ersten FC Saarbrücken ist die Stimmungslage noch angespannter als im Erzgebirge, obwohl sie 5 Punkte Vorsprung haben. Ne? Vielleicht ist das auch eine Chance für Aue, weil Saarbrücken von der Qualität her, von den Spielern her, ganz woanders stehen müsste. Und da im Saarland im Moment gar nichts funktioniert. Bestes Beispiel dafür, und dann bin ich fertig mit dem Spiel gestern in Schweinfurt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Dominik Baumann, der Fehlschuss des Jahres. Also wirklich wie Mario Gomez damals, der bekommt den Ball quergelegt und also aus einem Meter, leeres Tor, ballert den drüber. unfassbar. Der Ball, man sieht das, der hoppelt, das war ganz undankbar für ihn. Aber ja, das steht schon stellvertretend und sinnbildlich für den ersten FC Saarbrücken. Und Dominik Baumann schreibt natürlich auch seine ganz eigene Geschichte. Ne? Mit Zwickau abgestiegen, mit Halle abgestiegen, dann mit Sandhausen abgestiegen, dann zum Aufstiegskandidaten Saarbrücken gewechselt. Jetzt steht er wieder da unten drin. Also das ist völlig verrückt.
Und sich gut überlegen, ob man sich den in den Kader holt.
Ja. Ey, du machst Witze, aber das ist ja wirklich, das geht nicht mit rechten Dingen.
Banane.
Ich sage, Saarbrücken, wenn die so weitermachen, die spielen nicht so schlechten Fußball phasenweise, aber sie holen halt kaum Siege. Einen, glaube ich, aus den letzten 19. Die kannst du kriegen und auf Hoffenheim 2 kannst du auch hoffen. Da musst du noch ein bisschen punkten als Erzgebirge Aue. Die haben im Moment, was haben wir, 8 Punkte Vorsprung. Also musst du noch ein bisschen was holen, aber die punkten ja gar nicht mehr, Hoffenheim 2. Nach den Abgängen im Winter schmieren die gerade völlig ab. Trainiert von Stefan Kleine-Heißmann. Auch ein alter Bekannter aus dem Osten. Also die muss man zumindest im Blick haben, wenn Aue irgendwann anfängt zu punkten, dass die vielleicht nochmal in Schlagdistanz geraten.
Es wäre so wichtig,
jetzt kommt jetzt
in dieser Woche, ja, übermorgen, ne, 80. Geburtstag.
Englische Woche, 1860 München auswärts und dann zu Hause gegen Alemannia Aachen. Und dann wären da 4 Punkte sicherlich nicht schlecht, sonst sieht es verdächtig aus nach Regionalliga, wo wir auch hingehen müssen und wollen. Denn da hat sich der Titelkampf vielleicht entschieden am Wochenende. Also nicht nur in der Belletage des deutschen Fußballs, sondern auch in der Regionalliga Nordost in Eilenburg mit einer dicken Überraschung gegen Carl Zeiss Jena gepunktet, 2-1, und Lok Hausaufgaben gemacht gegen Luckenwalde. Und deswegen, Gregor, frage ich dich, brauchen wir das noch gucken oder ist klar, wer Erster wird?
Ja gut, Jena hat ein Spiel weniger, ne? Die haben erst 21 Spiele und Lok hat uns ein bisschen gezeigt, ja, im ersten Spiel des Jahres gegen den Chemnitzer FC, dass sie durchaus auch, wenn sie sich nicht alle auf ihre gute Saison berufen, nur schon mal einen Fehltritt sich leisten können. Aber ja, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Es ergibt ja gar keinen Sinn, dass Jena da am Freitag verliert in Eilenburg. Ich finde es immer blöd, sich so festzulegen, ne, auf ist der Meisterkampf jetzt schon entschieden und so. Ich glaube, das kann schon noch mal spannend werden. Aber wenn Lok jetzt seinen Stiefel so weiter durchzieht, dann...
Also ehrlicherweise kann das schneller gehen, als man glaubt. Ne? Nächsten Sonntag, Lok Leipzig zu Hause gegen Carl Zeiss Jena.
Ach, das stimmt, richtig, das ist ja jetzt. Das
die haben
ja
noch jetzt ein Spiel in der Hinterhand. Also wenn die in Leipzig gewinnen und ihr Nachholspiel gewinnen, dann sind sie auf 2 dran.
Ja. Dann geht's ab. Deswegen habe ich die Frage ja auch so polemisch gestellt.
Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja gut, aber das ist dann so ein bisschen die Frage. Ne? Also wenn du Aufstiegsaspirant bist, dann kannst du halt auch nicht nach Eilenburg fahren und da am Freitagabend 2-1 verlieren. Ne? 1-2 verlieren, das ist halt...
Nee.
Nee, kannst merkwürdig. Du nicht, aber du kannst auch eigentlich nicht eine Mega-Choreo machen, womit wir dann auch quasi hier jetzt wären.
Ostkunst.
Damit deinen 60. Geburtstag feiern und dann 0-1 verlieren gegen die Preußen vom BFC.
Und das Gegentor, Erfurt. Das Gegentor, ja, bekommen, während die Choreo gerade noch runtergelassen wird im Block.
Schade, ja, das ist immer so, da leide ich richtig mit, ne, wenn du, ich finde, natürlich ist es ein fairer sportlicher Wettbewerb und alles gut, ne, um Gottes Willen, ich will mich da auf keine Seite stellen, sowieso nicht, aber so, ich finde, jeder soll einen tollen Geburtstag haben oder eine Geburtstagschoreo, dann soll das bitte auch alles funktionieren, weißt du, da bin ich immer ein großer Fan, dass einfach jeder so sein Topf gute Laune bekommt. Und bei RWE war es jetzt an dem Tag leider nicht so, trotz eben toller Choreo zum 60. Geburtstag und dann am Ende trotzdem halt nur 1 kassiert, aber keins gemacht.
Bitter ist das. Der HFC hat auch wieder gewonnen. Ich war da, ich habe mir den Wecker ganz früh gestellt am Sonntag und bin aus Dortmund nach Leipzig gefahren.
Boah, wann bist du losgefahren?
Boah, eventuell 35? War das vor 6.
Ja. Hast du gepennt oder kamst du aus der Kneipe?
Nein, ja. ich habe lange und gut gepennt, weil ihr euch vielleicht vorstellen könnt, dass am Samstag die Kneipenstimmung nicht mehr so angesagt war. Und ich habe dann gesagt, ich muss ja auch Ostfußball gucken für diesen Podcast hier, damit ich euch hier ein bisschen was erzählen kann. Und es war ja Heimspielauftakt in Leutsch im Alfred-Kunze-Sportpark. Man hat ja für die Rückrunde jetzt ausgerufen das Motto Brennen im Herzen, aber im Kopf kühl. Also ein Zitat von Alfred Kunze. Und es gab zumindest mal Brennen im Gesicht, weil die Sonne war da Und ich habe mich sehr gefreut, dass ein Kollege von mir Sonnencreme dabei hatte, weil es hat auf den Norddamm sowas von geballert. Also wirklich Wahnsinn. Ich stand da die ganze Zeit mit Käppi tief ins Gesicht gezogen und Sonnencreme und, irgendwann und Sonnenbrille und irgendwann habe ich es dann schon so ein bisschen, kennt ihr das, wenn man so merkt, dass es so britzelt im Gesicht?
Ja, weil das so bitzelt. Aber da möchte ich kurz dich einmal umgrätschen an der Stelle, weil ich finde, das ist schon auch, also Sonnencreme mitzunehmen ins Stadion, das macht jetzt auch nicht jeder. So, und das ist, die Frage würde ich mal weiterleiten auch an unsere Community, an unsere kleine Fußballfamilie hier, die wir hier haben inzwischen. Schreibt uns gerne wieder oder in die Kommentare so diese Stadion-Essentials, die ihr immer mit dabei haben müsst, die jetzt vielleicht nicht so standardmäßig Handy, Schlüssel, Portemonnaie sind. Oder Bengalo und Rauchtopf, sondern jetzt mal so wirklich so, also Sonnencreme zum Beispiel, auf die Idee würde ich nicht mal kommen. Und dann sehe ich so Gregors Instagram-Story, dass er da so hier, guck mal hier, so Almosen suchend, dann so da steht quasi auf der Suche nach Sonnencreme. Nach Sundance. Ja. Hier, weißt du so?
War wichtig. Ja, Paddy, das ist, weil du nur noch auf der überdachten Pressetribüne zu Hause bist. Und nicht
das
mehr
stimmt.
Da, wo es scheppert.
Das wollte ich gerade sagen. Das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein total offensichtlicher und total guter Punkt.
Aber ich finde die Frage gut. Also Stadion Essentials, was muss man immer dabei haben? Was sollte man immer dabei haben? Was haben vielleicht Leute dabei, wo man jetzt gar nicht so unbedingt dran denkt? Schreibt uns das
doch gerne. Fußwärmer im Winter so zum Beispiel. Das ist so, für euch sage. Ne? Ohne Fußwärmer ins Stadion im Winter geht nicht. Das geht nicht.
Schreibt uns das doch gerne mal bitte in die Kommentare. Und ja, ansonsten, du hast es schon angesprochen, die Platzthematik hat sich da auch am gestrigen Sonntag bemerkbar gemacht. Es war kein dolles Fußballspiel. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von Chemie, hatte ja letzte Woche gesagt, nach dem Spiel in Jena war ich doch erstaunt oder war ich doch begeistert in einer gewissen Weise, dass diese Winterneuzugänge, dass das doch ganz gut funktioniert hat und man da einen okayen Auftritt hatte. Das war jetzt leider überhaupt gar nicht zu sehen gestern. Man spielt da mit drei Offensiven, mit Seidemann, Ratifo und Akono und schafft es gar nicht, den Strafraum zu besetzen. Also wirklich gar nichts los nach vorne. Und man muss dazu sagen, der HFC hat jetzt auch nicht wirklich ein gutes Spiel gemacht. Also es war schon viel rumgestocher auch. Relativ aggressives Spiel auch, was die Zweikämpfe anging. Und dann machen sie es ja im Stile von einer Spitzenmannschaft und schießen zwei Tore, bei denen die Abwehr von den Leutschern komplett pennt. Gewinnt dann da 2-0 und ja, Chemie muss wirklich zusehen. Also das sieht ganz eng da unten aus, durch diesen Sieg eben auch von Eilenburg.
Die Abstiegskämpfe, glaube ich, kann man sich darauf einigen, ist inzwischen Jahr für Jahr eigentlich so spannender als die Fights um die Plätze ganz oben, ne? Muss man
aber
irgendwo
das,
sagen.
Das müssen, wir tatsächlich mal kurz einordnen bei Chemie, weil wir haben immer gesagt, ja, Chemie steht unten mit drin und so weiter, aber jetzt spitzt es sich ja wirklich dramatisch zu. Also gerade vor dem Hintergrund, dass Erzgebirge Aue jetzt auch 5 Punkte Rückstand hat. Und wenn du dir vorstellst, einer geht sowieso runter, das ist im Moment Zehlendorf als letzter. Der zweite geht definitiv runter, wenn Aue absteigt. Danach sieht es im Moment aus. Und möglicherweise geht noch ein dritter runter, wenn der Meister die Aufstiegsspiele wieder verlieren sollte. Das heißt, aus Chemie-Sicht, wenn sie Drittletzter werden, sind sie trotzdem abhängig von wahrscheinlich dem Erzrivalen Lok Leipzig, ob sie am Ende die Klasse halten oder nicht. Und auf den 15. Platz, wo im Moment der BFC steht, sind es schon 4 Punkte und der BFC hat noch ein Spiel weniger. Also die Situation, die ist richtig ernst in Leutsch mittlerweile. Ja. Das ist nicht mehr so, ja, wir müssen mal gucken, dass wir da unten rauskommen. Also da brennt richtig der Baum.
Ja, brennt richtig der Baum. War tatsächlich ja letztes Jahr schon kurz davor auch vor dieser Situation, dass man auf Schützenhilfe hätte warten müssen aus Probstheider. Ja, es ist wirklich wahnsinnig bitter. Was ist der Trost? Ich war da ein tolles Stadionerlebnis gehabt, ist ja immer so im AKS, war mit Freunden da, in der Sonne, schön Radler getrunken. Das macht schon Spaß. Und das muss man auch wirklich immer wieder da sagen. Also die Stimmung da war Hammer. Die Leute hatten alle irgendwie ein Grinsen auf dem Gesicht und
alles friedlich auch, ne? Ist ja auch eine Erwähnung wert, nachdem, was da im Hinspiel alles passiert ist.
Ja, das war ja das Skandalspiel HFC, deswegen auch nur mit 500 Leuten da. Ja, war alles friedlich und war trotzdem ein cooler Sonntagnachmittag.
Nehmen wir so mit. Den
geiler Satz, dir war, auch. War alles friedlich, war trotzdem cooler Sonntag.
Das war auf alles bezogen, natürlich.
Das ist, Da haben wir auch einen Folgentitel schon, schön. Aber lass uns doch dann gleich mal in der Liga bleiben, denn wir sind uns ja einig, wie immer, mit...
Lächerlich, einfach lächerlich. Ein Meister hat das Recht aufzusteigen.
Meister müssen einfach hoch. Da bleiben wir dabei, jede Woche aufs Neue. Gerade jetzt, Küppi, wo wir die Daumenschrauben ein bisschen fester ziehen müssen, dass hier gar nicht erst irgendeiner denkt, wir vergessen das hier. So viel Neues gibt's nicht, aber wir wollen nochmal sensibilisieren, ne?
Ja, ist, glaube ich, wichtig, dass jetzt in dieser Phase das Thema einfach präsent bleibt, weil wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, am 25. März steht die nächste und möglicherweise letzte Sitzung der Arbeitsgruppe bevor, auf der Suche nach einer fairen Aufstiegsregelung. Und die Befürchtungen sind zumindest da, dass, wenn es keine Einigung geben sollte, das Ganze dann beerdigt wird und diese aktuell katastrophal ungerechte Regelung auf Jahre, vielleicht Jahrzehnte zementiert wird. Also diese Sitzung, das kann man nicht oft genug betonen, am 25. März, die ist eminent wichtig für den Ostfußball speziell und für den gesamten Fußball unterhalb der dritten Liga in Gänze. Da wird es extrem spannend in Frankfurt. Im Moment, wir haben das schon angesprochen, gibt es mehrere Landesverbände, die sich hinter den Kulissen ganz offensichtlich querstellen. Allen voran Peter Friemuth, den haben wir schon besprochen. Was man so liest, auch Kern aus Bayern und Schaffert aus dem Norden, die eigentlich keine Reform wollen. Also alles ziemlich spannend, was da so passiert. Der DFB bzw. die DFB-Spitze hat großes Interesse daran, dass dieses Thema von der Tagesordnung verschwindet. Mit einer vernünftigen Lösung. Also die wollen dieses Thema ein für alle Mal lösen. Sie haben ein super Modell vorgelegt mit diesem Kompassmodell, wo mit einer KI die geringsten Fahrtstrecken für alle Mannschaften berechnet werden. Sie wollen grundsätzlich den Viertliga-Fußball näher an die dritte Liga heranführen durch einheitliche Standards und Teilnahmebedingungen und so weiter und so fort. Was ja auch ein unabdingbarer Schritt ist. Also wenn wir uns angucken, Havelse, die sind gerade auf dem Weg, wieder abzusteigen. Das ist das sechste Mal in Folge. Das sechste Mal in Folge, dass der Nordmeister nach einem Jahr direkt wieder absteigt. Also noch mehr Beweis für Reformbedürftigkeit kann es doch nicht geben. Auch im Norden nicht. Von daher muss da was passieren, in der Hoffnung, dass es dann soweit ist am 25. März.
Ja, es wird was passieren.
Ich kann es euch sagen, wie es ist. Ne? Dieses Thema beschäftigt mich so doll. Ich habe diese Nacht geträumt, dass ich mit Tommy Heder grillen war.
Schön.
Seht ihr mal, wie doll das in meinem Kopf drin ist.
Weil die Sonne scheint. Also, dann machen wir aber, wir klappen jetzt das Buch Regionalliga langsam zu, müssen natürlich noch eine Sache sagen. Liebe Grüße nach Halle. Wir denken uns ein Spendenziel aus, weil wir wieder falsch getippt haben natürlich. Ne? Das ist klar. Gregor hat 2-1 Heimsieg getippt für Chemie gegen die Hallenser. Wir beide Küppi unentschieden, 2-2 und 1-1. Deswegen nächste Woche gibt es dann wieder eine Spende zum hallischen FC. Nicht, aber zur Stadt Halle auf irgendeine Art und Weise. Das haben wir ja versprochen, das ziehen wir fort. Und wir wollen nochmal natürlich auch weiter tippen, Regionalliga. Am Sonntag gibt es nämlich dieses Duell, was wir angesprochen haben, zwischen Lok und Jena ab 13.35 Uhr auch im MDR-Fernsehen. Und ich frage euch ganz fix und mit Markus Lanz Zitat, mit Bitte um kurze Antwort. Wie geht's aus, Küppi?
Lok Heimspiel, knappes 1-0.
Gregor.
Ich sage, es wird ein 1-1.
Dann sage ich ein 1-2 Auswärtserfolg, dass es wieder spannend wird oben. Und wir sind nicht so, weil Samstag auch noch Fußball läuft, Cottbus gegen Rostock. Das nächste Topspiel sozusagen oben im Aufstiegskampf, also auch ein Ostderby. Und ich frage wieder, zuerst Gregor jetzt, wie geht's aus?
Boah. Ich sag 2-2.
1-1.
Super. Cottbus gewinnt das 3-1. Boah, das ist. Ja, naja, man muss immer ein bisschen Risiko, ne? So.
Ich werde hinfahren, ich guck's mir an aus nächster Nähe und kann euch
da. Sehr cool, dann kannst du ja, dann kannst du berichten. Liebe Grüße noch nach Suhl. Da will ich noch Gratulation hinrichten. Hinrichten klingt ein bisschen komisch, aber die Volleyballerin des VfB Suhl, off-topic, sind deutscher Pokalsieger geworden letzte Woche, also auch bei uns hier quasi im Podcast-Sendegebiet. Herzlichen Glückwunsch, wir hatten jetzt Fußball, wir hatten Handball, wir haben Volleyball. Alles ist abgearbeitet. Jungs, habt ihr noch irgendwas da liegen?
Ja, ich habe noch zwei kleine Empfehlungen. Und zwar war der liebe Patrick Berger von Sky in Brentford in London unterwegs beim FC Brentford und hat Kevin Schade einmal kurz ein bisschen porträtiert. Und der kommt ja aus Potsdam und hat auch in der Cottbus-Jugend gespielt. Und wenn man da sich für interessiert, kann man sich das mal anschauen. Ist ganz nett, kann man schnell weggucken, 20 Minuten. Und außerdem hat mir noch ein Hörer einen Film geschickt über die BSG Stahl Brandenburg. Auch irgendwie nur so 15, 20 Minuten. Richtig gut. Einmal so ein kleines Porträt über den Club, über das Stadion. BSG Stahl Brandenburg zwischen Walzwerkstadion und Fußball, der zusammenschweißt, heißt das. Und das ist echt eine schöne Empfehlung. Kann man sich mal reinziehen.
So, wenn in den nächsten Tagen das Wetter wieder schlechter sein sollte. Was wir nicht hoffen, wir hoffen, dass sie auch nächste Woche wieder aufgeht. Lasst gerne ein Follow da, schreibt Kommentare. Liebe Grüße, habt euch lieb, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.
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 Im Osten geht die Sonne auf. Der neue Fußball-Podcast von Sport im Osten. Mit Gregor Rühl, Paddy Fritsche und Alex Küpper. Immer montags in der ARD-Audiothek, überall, wo es Podcasts gibt und als Video in der Sport im Osten-App.